Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast «Sonderbar und anderswo». Heute mit einem erneuten Gast, mit der Alina.
Hallo zusammen.
Die Alina und Martina ist auch hier als schulische Heilpädagogin und ich, Silvia, als Kinesiologin. Und heute reden wir mit der Alina. Sie darf sich jetzt gerne vorstellen und erzählen, was sie so macht, Alina.
Mhm, danke vielmals. Ich freue mich riesig, dass ich heute darf da sein und ein bisschen etwas erzählen von meinen Erfahrungen. Ich war an der PH zu Luzern und habe dort den Studiengang Kindergarten und Unterstufe studiert. Ich habe ganz frisch abgeschlossen. Vor 3 Tagen hatte ich Diplom 4 und wäre jetzt eigentlich theoretisch bereit und könnte eine Klasse übernehmen. Vorab ich das aber mache, gehe ich zuerst noch ein bisschen reisen.
Sehr schön und herzliche Gratulation zu deinem Abschluss, Alina.
Danke vielmals.
Ja, von mir Gratulation und ein Hallo miteinander. Und Alina und ich, wir kennen dies schon. Alina hat an einer Schule, wo ich auch gearbeitet habe, während einem Semester, den Mittwochmorgen an mich übernehmen. Und ich war dort als Heilpädagogin und so haben wir uns kennengelernt und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke vielmals, dass du dabei bist.
Danke auch vielmals.
Alina, was mich wundernimmt, warum hast du dich ausgerechnet für das Studium entschieden?
Also ich habe eigentlich schon immer gewusst, dass ich entweder mit Kindern zusammen arbeite oder dass ich kreativ sein will. Und ich habe lange überlegt, ob ich eine Lehre machen soll oder ob ich in eine weiterführende Schule gehen und habe mich dafür das entschieden, weil ich gerade nicht eine packende Lehre für mich gefunden habe. Und ich bin eigentlich immer gerne in die Schule gegangen und habe gefunden, doch, das passt. Und dann mache ich im Anschluss PH, weil dann kann ich mit Kindern zusammen arbeiten. Ich bin dann so schnuppern in der Oberstufe und es hat mir mega gut gefallen. Und so habe ich mich dafür das entschieden. Ich habe mich für PH Luzern entschieden, einfach auf dem Grund vom Weg, weil ich jetzt so bald wohne und Luzern ist am nächsten für mich gewesen.
Genau. Sehr spannend, ja. Und wir reden ja in unserem Podcast auch viel über das Thema Anderssein und die Normalität. Hat das in deinem Studium auch Platz gehabt?
Ja, definitiv, in allen 3 Jahren. Also es hat schon im ersten Semester angefangen, in dem ersten Jahr, wo wir Module hatten zum Thema Anderssein, Normalität, Diversität. Wir haben Begriffe durchgenommen wie Chancengerechtigkeit, Inklusion, Diversität oder Chancengleichheit. Was ist der Unterschied zwischen Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit? Was ist der Unterschied zwischen Integration oder Inklusion? Wir haben im ersten Jahr schon ein Modul gehabt, das heisst Schule und Diversität. Und da ist es eigentlich vor allem um die reflektierte Haltung von der Lehrperson selbst gegangen. Also wir haben viel über unsere Vergangenheit reflektiert oder auch unsere Haltungen zusammen angeschaut und haben so ein bisschen darüber geredet, was ist ein professioneller Umgang mit Vielfalt in einer Schule. Und es ist dann weitergegangen mit dem Modul Diversitätssensibler Unterricht, wo wir dann all diese Begriffe haben dürfen lernen. Und jetzt am Schluss, im 3. Jahr, haben wir Modul Heilpädagogik gehabt, in 2 Teilen. Und dort haben wir alle Themen durchgenommen, wie auditive und visuelle Wahrnehmung, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin und mit dem schulischen SPD,
Schulpsychologischer Dienst.
Genau.
Das kommt ja nach 10 Jahren Schule an, oder? Dass du das aus dem FF kommt, ja.
Genau, und auch viel über Psychomotorik und Verhalten. Genau.
Also Martina, genau unsere Themen.
Ja, voll. Und also ich bin mega erstaunt, das zu hören. Mhm. Ich habe PH auch zu Luzern gemacht, habe 2011 abgeschlossen, ist schon eine Weile her. Und ich kann mich schon erinnern, dass wir so Themen angeschnitten haben, aber nie so in so einer Vielfalt, weil du jetzt erzählt hast, dass wir das kennen, aufnehmen und mitnehmen. Das, ja, finde ich mega spannend, dass ihr das so vertieft anschaut.
Es war auch am Schluss mega wichtig bei der Abschlussprüfung von BW, Bildungs- und Sozialwissenschaften. Dort haben wir sehr viel über die Begriffe die Zellen sagen an der Prüfung. Es war mündlich und da haben sie mega viel Wert darauf gelegt, dass wir das mit einbeziehen.
Ja, und eben, es ist halt, wenn man so die Gesellschaft anschaut, das ist ein riesen Thema, die Individualität und jeder darf so sein, wie er will. Und es ist ja schön, dass so eine Ausbildung dann so Themen aufgreift und die tut so lehren, ja. Spannend. Und was ist das Wichtigste für dich im Umgang mit Kindern, nebst all diesen Begriffen, die du gelernt hast, Alina?
Für mich ist das Wichtigste eigentlich die Beziehung zu den Kindern. Das war eigentlich schon von Anfang an klar gewesen. Und jetzt in diesen 3 Jahren Studium, ja, hat sich das wie noch ein bisschen mehr verfestigt, weil ich gelernt habe, wie wichtig das ist für die Kinder, dass sie gerne in die Schule kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie motiviert sind zum Lehren. Und das ist ja dann auch der Grundstein, dass man etwas aufnehmen kann und dass sie etwas lernen können. Es ist auch wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung und die Motivation. Und durch Beziehung kann ich auch das Wohlbefinden des Kindes stärken und dass er sich auch wohlfühlt in einer Klasse. Und das ist für mich auch mega wichtig, dass der Klassenzusammenhalt, dass sie es zusammen gut haben und man zusammen kann eine schöne Zeit haben in der Schule. Mhm. Und wir haben auch zum Beispiel so ein Modell durchgenommen in der PH. Ich kann so schon ein paar Begriffe sagen. Also die Kinder haben es mega gerne, wenn man sie sieht und wenn sie gesehen werden. Und das kann man ja auch, indem man die Kinder beobachtet und ihnen dann gerade Rückmeldungen gibt. Oh, ich habe gesehen, dass du das und das gemacht hast oder so. Und das Beziehung, dass du die Beziehung mega fest stärken. Oder auch ein bisschen Smalltalk mit den Kindern führen. Oder wenn die Kinder wieder erzählen, was sie jetzt am Mittwochnachmittag wieder vorhaben, dann darf man auch am Donnerstag eine Frage haben. Wie war das jetzt, die Geburtstagsparty? Was haben wir für Kuchen gehabt?
Mega schön, ja. Weil das ist das, was ich in meinem Alltag in der Praxis erlebe. Erwachsene, die wirklich eine schlechte Schulzeit hatten. Mhm. Und ich denke, dass das nie ein Thema bei den Lehrern war, Beziehung aufbauen oder wie zu wenig. Oder ich weiss nicht, wie es bei dir war, zumal, Martina.
Ja, ich habe mich ein bisschen mehr vorbereiten gemerkt. Ich gerade, ich habe nicht mehr so, so viel Erinnerung, wie es wirklich bei mir im Studium war. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Themen waren, die wir einfach sehr theoretisch auch durchgenommen haben und die dann bei mir einfach wichtiger geworden sind, wo ich arbeiten kann. Also mir war das schon von Anfang an auch etwas sehr Wichtiges gewesen, dass das Kind wohl ist und dass ich in Beziehung treten kann. Aber ich glaube, das war etwas gewesen, wo ich mehr so intuitiv gemacht habe und weniger wirklich in der Ausbildung dazu etwas gelernt haben. Aber so, wie jetzt du erzählst, Alina, haben wir wirklich auch das Werkzeug bekommen, dass du gerade Ideen hast, wie man das umsetzen kann.
Ja, sehr viel sogar.
Ja, das ist wirklich toll, weil manchmal haben wir dann ja so die theoretischen Sachen und dann macht das alles Sinn und wir finden das toll, aber wenn man dann so im Alltag vor der Klasse steht und dann denke ich, ich muss rechnen und schreiben und dann noch die Beziehung. Also es ist dann manchmal wirklich viel und wenn man nicht gerade ganz konkrete Umsetzungsmöglichkeiten hat, ist es schwierig, denke ich, an das noch zu denken. Von dem her super, wenn ihr da schon ganz viele Ideen habt. Was euch klar ist, Beziehung ist, hat einen grossen Stellenwert, wenn es euch darum geht, um das Verhalten der Kinder. Wenn man darüber redet, es gibt viele Kinder mit einem auffälligen Verhalten, die sich nicht an die Regeln halten können. Und dort ist klar, dass man über Beziehung ganz viel machen kann. Haben wir auch schon darüber geredet, Silvia?
Ja, genau.
Was mich wundern nimmt, jetzt hast du schon gesagt, ihr habt schon ganz viel gehabt zu diesem Thema. Hast du das Gefühl, dass es gleich noch mehr Sensibilität braucht zum Thema anders sein in der Ausbildung? Oder ist das wie gut abgedeckt?
Ich glaube, es ist ziemlich gut abgedeckt mit all diesen Theorien, Konzepten und Modellen, die wir durchgenommen haben und all diesen Begriffen. Aber es ist natürlich dann im Schulpraktikum wird von jeder Lehrperson nachher anders umgesetzt und durch meine verschiedenen Praktika oder verschiedenen Stufen habe ich verschiedenes gesehen und durfte miterleben. Wir haben aber auch klar gelernt, dass eine gute Beziehung die Systeme von zum Beispiel Bestrafen und Belohnung kann ersetzen, wo ja dann gerade bei Kindern mit Auffälligkeiten manchmal ein bisschen verlockender sind. Und das haben wir sicher gelernt, dass man es mit der Beziehung machen sollte. Und ich habe es sehr spannend gefunden, in verschiedenen Schulen reinzusehen, um zu schauen, wie wird das umgesetzt. Ich habe natürlich trotzdem die Rolle als Praktikantin gehabt und ich habe das einfach miterleben, aber ich habe es vielleicht für mich dürfen kritisch hinterfragen, aber ich konnte nicht konkret etwas ändern, weil ja dann gleich am Schluss bin ich nur beurteilt worden.
Ja, und ich glaube, so in der Rolle als Praktikantin, oder das merke ich manchmal auch als Heilpädagogin, wenn man in verschiedene Klassen hineinschauen kann und wie kann beobachten, was hat eine Haltung oder vielleicht ein Verhalten von einer Lehrperson für Auswirkungen auf Kind. Das ist manchmal extrem spannend, wie so ganz kleine Details eine riesige Veränderung bringen im Verhalten der Kind. Und dort als Praktikantin kann man ja dann wie auch das rausnehmen und sich merken, was man eigentlich selber machen möchte oder wie man das möchte oder auch das Gegenteil, was man nicht will oder ja, was nicht passt.
Mhm, wir haben auch viel über die eigene Reflexion gelernt im Studium, weil da fängt ja eigentlich an, der Unterricht, also wie stehen wir selber zu dem Thema und wie gehen wir das dann an im Unterricht mit den Kindern und wir sind ja gleich immer das Vorbild für die Kinder und dann übernehmen sie das von uns.
Ja, das ist sehr fest so und ich glaube, das ist man sich manchmal vielleicht fast ein bisschen zu wenig bewusst, was für einen grossen Einfluss das eigene Verhalten hat auf die Kinder. Also ich denke, das merkst du auch, Silvia, wenn, oder nicht nur mit den Kindern, auch mit Erwachsenen, wenn du in der Praxis Sitzungen hast.
Ja. Ich versuche jetzt halt gerade in der Praxis möglichst neutral zu bleiben. Ich werde viel konfrontiert mit Fragen. Findest du das gut? Oder findest du das gut? Wenn ich jetzt da wieder Partei ergreife, dann nehme ich wie am Klient die Möglichkeit, sich selber darüber zu oder sich selber mit dem Thema auseinandersetzen. Also ich tue dann lieber wie Fragen zurückstellen, dass sie eben sich selber reflektieren können, was denn so schwer ist, eine Entscheidung zu treffen. Das ist mehr an meine Aufgabe, dass ich da einfach neutral bleibe und sie versuchen, mit gezielten Fragen selber für die Lösung zu bringen. Ich denke, mit Kindern ist es sicher noch mal anders. Mit Kindern ist es halt, die sind ja noch nicht ganz so weit wie Erwachsene. Aber auch mit Kind finde ich da einen guten Weg, halt eben mit verschiedenen Möglichkeiten, nicht immer nur über das Fragen, sondern vielleicht manchmal auch über das Zeichnen oder ja, über das Spielen oder so. Ja,
ja und gerade so eine Haltung ist etwas sehr Persönliches, habe ich in den letzten Jahren gemerkt. Und man kann zwar die gleichen Theorien lesen und die gleichen Bücher anschauen und man kann sich auch darüber unterhalten, aber wie man nachher persönlich reagiert und agiert, das ist so individuell. Und es ist für mich auch immer wieder, oder das ist etwas, wo ich mich viel frage, wenn jetzt in einem Team bist und man will sich vielleicht als Team weiterbilden, sage ich jetzt mal, im Umgang mit Kindern, wo ein schwieriges Verhalten zeigen. Das hat viel mit der Haltung zu tun, mit der Beziehung, wie man mit dem Kind umgeht. Und dort, dass man diese Haltung kann ändern oder beeinflussen kann, also bin ich jetzt noch nicht auf ein Resultat gekommen, wie das funktioniert. Also ich habe immer das Gefühl, es geht viel darum um Bildung, also dass man etwas lernt und dass man das auch wissenschaftlich weitergeben kann. Aber ja, es nimmt dann gleich jede Person wieder das raus, was sie will. Und dass dort eine Veränderung stattfindet, ist einfach meine Realität, wo ich gemerkt habe, das braucht extrem viel.
Mhm.
Wenn du gesagt hast, Alina, dass ihr euch viel auch mit ich selber auseinandergesetzt habt, ich glaube, dort fängt es wie an, dass man sich bewusst ist, was hat man denn selber dort vielleicht für Erfahrungen, wie ist man geprägt und was hat das eigene Verhalten für Auswirkungen gegen aussen.
Ja, auf jeden Fall. Und durch das man ja die eigenen Haltungen bewusst ist und sich selber reflektiert, kennt man vielleicht auch seine eigenen Stärken und Schwächen und kann die auf die Zusammenarbeit im Team kann man dann viel besser aufeinander eingehen und gegenseitig die Ressourcen nutzen.
Ja, wir haben in der Ausbildung, also zu beiden Studium, zur Primarlehrerin und nachher zur Heilpädagogin, haben wir uns regelmässig filmen. Und ich habe das auch immer sehr spannend gefunden, wie man sich selber, wenn man sich so sieht, so in einem Film, was einem da alles auffällt, was vorher wie gar nicht bewusst ist.
Es ist sehr spannend zu sehen. Oder auch, wie man manchmal einfach nur so viele Sachen sagt, die einem gar nicht bewusst ist, was so voll nebenbei kommt.
Ja, voll. Mhm. Also das ist eine Empfehlung, die ich jedem machen kann, dass man sich einfach einmal filmen und das nachher anschaut und aber dann auch vielleicht wie mit einer Gruppe oder mit anderen Leuten bespricht, dass man dort wie so die Aussensicht noch hat. Habt ihr das auch müssen machen, Silvia, in der Ausbildung zur Kinesiologin? Mhm.
Ich habe jetzt gerade gedacht, das wäre noch spannend. Ja. Das könnte ich bei mir, dort wo ich eine Dozentin bei dieser Schule mal machen, ja, wenn man irgendwie so ein Gespräch macht, dass man dort mal sagt, wir filmen uns gegenseitig und die das dann so anschauen. Weil wir haben das Tool jetzt nie zugezogen. Wo wir es hatten, das war in der Fitness-Ausbildung und die ist jetzt bei mir doch auch schon knapp 20 Jahre her. Man hat es mal schon genutzt. Ohne Handy, sondern mit einer normalen Kamera. Ja. Das hat es dort auch noch nicht so gegeben. Aber es ist mir jetzt gerade in Sinn gekommen, es wäre mal spannend, das bei meinen Studentinnen auch zu machen, dass sie sich mal so sehen, wie sie eigentlich sich kennen. Ja.
Spannend. Ja, es ist wirklich empfehlenswert. Aus meiner Erfahrung braucht es ein bisschen ein Trikot. Also, es ist am Anfang ein bisschen unangenehm, wenn man das sieht. Und man ist dann vielleicht ein bisschen versteift. Und es braucht so ein, zwei Mal. Aber wenn das dann wie so zur Normalität wird und wenn man dann auch Videos von anderen sieht und so, habe ich das wirklich sehr als hilfreich empfunden. Genau. Jetzt so das Anderssein ist ja nicht nur bei Kindern, nicht nur Kinder sind anders, sondern natürlich auch alle erwachsenen Leute und jetzt in deinem Fall auch Studenten und Studentinnen. Hat es jetzt an der PH zu Luzern auch Möglichkeiten gegeben, dass man als Student oder Studentin kann anders sein und dass das unterstützt wird von der PH?
Auf jeden Fall, das haben wir gehabt. Ich habe auch persönliche Erfahrungen damit gemacht. Ich habe anfangs PH noch nicht genau gewusst, ob ich im Sportunterricht teilnehmen kann und das dann abschliessen. Und ich hatte Kontakt gehabt mit der Stelle vom Nachteilsausgleich, von der Stelle von der Chancengerechtigkeit. Und dort bin ich mega ernst genommen worden. Man hat meine Anliegen verstanden und man hat immer versucht, das Beste daraus zu machen und ich durfte tatsächlich in Sportunterricht gehen und einfach einmal probieren und schauen, wie es geht. Und am Schluss habe ich dann gemerkt, doch, es geht gesundheitlich und durfte es dann weiterführen und trotzdem abschließen. Also ich habe jetzt keinen Nachteilsausgleich bekommen, aber ich habe von anderen gehört, die einen haben, die auch mega viel geredet haben, dass man ist verstanden wurde. Und das ist, glaube ich, bei dem mega wichtig.
Und ist es dort so vor allem mehr im Bereich gegangen, sag ich jetzt mal, von körperlichen Einschränkungen, wie vielleicht Sehschwächen, Hörschwächen oder eben körperliche Gebrechen? Oder hast du jetzt auch von Leuten mitbekommen, die vielleicht eine ADHS-Diagnose oder eine LRS-Diagnose haben und dort einen Nachteilsausgleich bekommen haben?
Von dem habe ich jetzt tatsächlich nichts gehört, nein.
Es wäre nämlich mega spannend, weil ich weiss, als ich PH gemacht habe, hat es das noch nicht gegeben. Und gerade so im Bereich ADHS, oder wenn man denkt, 5% der Leute, die betroffen sind. Und ich kenne doch einige Lehrpersonen, die eine Diagnose haben, ob das wirklich im Studium so berücksichtigt wird. Mhm. Weil sie ja verlangen, dass wir das mit den Kindern machen, was ja unbedingt so sein soll.
Ja, das wäre mega spannend, aber da weiss ich wirklich auch nicht mehr dazu.
Ja.
Wir kommen jetzt in der Kinesiologie-Ausbildung. Ich habe die gerade so während der Corona-Zeit gemacht. Und dort hat es auch von Mitstudentinnen Erkrankungen gegeben, dass sie auch Corona erkrankt sind und auch extrem Mühe hatten, sich wieder für ihren Alltag aufzuraffen. Und sie haben einfach wie die Ausbildung pausiert. Aber es ist halt wie ein anderes System. Oder es ist du kannst jetzt selber entscheiden, wenn du an Prüfungen gehst und, und. Und du hast dann aber wie ein Verständnis bekommen, dass du jetzt halt sagst, hey, jetzt kann ich im Moment die Module nicht absolvieren, ich brauche wie Pause und muss mich auf mich selber jetzt mal konzentrieren. Oder? Das ist so das Einzige, aber halt eben je nach Schule oder je nach Studium ist das halt, hast du so ein deinen Fahrplan, wo du musst Prüfungen machen und mitgehen. Ja.
Ist ja auch verständlich, dass man nicht auf alles Rücksicht nehmen kann, aber ich finde es auf jeden Fall mal positiv, dass es so Kontaktstellen gibt und Anlaufstellen, dass man nicht dort noch muss sehr viel Energie aufwenden muss, um zu schauen, welche Person ist jetzt zuständig ist, sondern dass das wie so klar geregelt ist.
Alina, was hast du so das Gefühl, jetzt mit dem ganzen Rüstzeug, das du mitbekommen hast, kannst du jetzt mit einem guten Gewissen mit einer Klasse starten?
Doch, ich glaube schon. Also wir haben viel Praktikum gehabt, wir haben viele Erfahrungen sammeln, wir haben sehr viele Theorien gehabt, auch sehr viele Praxisbeispiele in dem Modul selber. Wir haben sehr viele kompetente Dozierende gehabt, die selber schon Lehrpersonen gewesen sind und die immer ganz viel Material mitgenommen haben und Ideen und Umsetzungsbeispiele. Manchmal haben wir auch Videos schauen und ich glaube, grundsätzlich sind wir bereit und können eine Klasse übernehmen. Ich habe auch ganz viele Kolleginnen, die das jetzt startet und sich mega fest freuen. Aber trotzdem schwingt natürlich eine gewisse Unsicherheit mit und klappt das echt alles? Weiss ich echt wirklich alles? Gerade zum Beispiel mit den Jahresplanungen, das ist schon ein bisschen unsicher, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben es vielleicht ein bisschen angeschaut im Studium, aber jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, die grösste Unsicherheit, die ich so ein bisschen mitbekommen habe von den Kolleginnen, ist, wie gestalte ich eigentlich jetzt den Anfang? Also der erste Schultag, ja, das ist vielleicht noch machbar und dann kommen noch die Eltern. Und, aber nachher, wie geht es dir eigentlich weiter? Also, wie führe ich jetzt alle diese Regeln ein, dass die Kinder wissen, wie verhalten wir uns jetzt in einem Schulzimmer oder in einem Kindergarten? Wo ist was? Wo ist mein Platz? Wer sind eigentlich die anderen Kinder, wenn sie sich noch nicht kennen? Und ich glaube, da dürfte es noch ein bisschen mehr im Studium geben, dass man uns bereit fühlt für die ersten paar Wochen, um alles einzuführen. Weil wir hatten viel Praktikum, aber das war immer nur Mitte Jahr, also Mitte Schuljahr im Januar. Und dort ist schon alles, dort haben die Kinder schon alles gewusst. Sie haben gewusst, was für Regeln da sind und haben sie mehr oder weniger eigentlich so können einhalten.
Ist das aktuell auch noch so, dass PH dort wie noch ein Angebot hat, dass man als frische Startende wie kann einer Gruppe beitreten, wo man das miteinander ein bisschen besprechen kann und wo dann wie noch so ein bisschen begleitet wird?
Von so dem Angebot habe ich jetzt nichts gehört, aber wir haben den Sommerkurs. Ich weiß nicht, ob es den bei euch auch schon gegeben hat. Das ist gerade jetzt im Moment, also gestern hat er gestartet, das ist die erste Woche der Sommerferien. Und dort haben eigentlich die Lehrpersonen, ich glaube, vom Kanton Luzern sicher. Und oben in Walden, wenn das die Schule will, dass man als neue Lehrperson den macht, dann darf man den machen. Und dort hat man Gelegenheit, um zusammen zu planen, die Themen auch durchzunehmen und eure Jahresplanung machen. Und ich habe gestern von Kolleginnen gehört, dass sie auch ganz viel Material zur Verfügung bekommen haben. Also so Wandtafelmaterial, Ämtli-Sachen, dass man das überkommt.
Ah, mega cool. Ja, ich hatte dort im Kanton Zürich meine erste Stelle gehabt und im Kanton Zürich war es wie obligatorisch, dass man im ersten Jahr so einer Gruppe beiträgt und wir haben nicht im Sommer dort sind wir so zusammengekommen, sondern es war wie unter dem Jahr, dass man sich immer wieder mal austauscht hat und das habe ich auch sehr bereichernd gefunden, einfach nur euch schon zu austauschen, zu hören, wie geht es eigentlich den anderen Leuten, wie machen sie das. Ja, aber das, was du sagst, gerade auch mit der Jahresplanung, ich habe mir da auch aufgeschrieben, was ich mich noch erinnern kann. Bei mir war das ein grosses Thema gewesen. Wie mache ich die Jahresplanung? Braucht es das überhaupt? Und was bei uns wirklich euch gefehlt hat oder zu wenig war, aus meinem Empfinden, war die ganze Elternarbeit gewesen. Also wir haben das schon so ein bisschen thematisiert und wir haben mal ein Elterngespräch simuliert, aber so wirklich konkret, wie tue ich einen Elternbrief schreiben, wie mache ich den Elternabend, ist bei uns zu kurz gekommen und auch die ganze systemische Zusammenarbeit. Ist das heutzutage auch noch so, dass man das vielleicht einfach so ein bisschen kurz bespricht, aber nicht wirklich darauf eingeht, auf diese Themen?
Nein, ich glaube, da hat sich ein bisschen geändert. Wir haben im Verlauf des ganzen Studiums immer wieder so ein bisschen das Thema Elternarbeit gehabt und wir haben auch gelernt, dass es eigentlich keine Elternarbeit sein sollte. Es sollte mehr eine Erziehungspartnerschaft sein, dass man aufeinander eingehen kann und auch voneinander die Ressourcen nutzen kann und dass es eigentlich auch eine Beziehung braucht zu den Erziehungspersonen der Kinder. Und jetzt zum Thema Elternbrief und wie gestalte ich eine Elternabend. Wir haben sicher auch während dem Praktikum die Möglichkeit, mit der Praxislehrperson das anzuschauen. Und ich habe meine Praxislehrpersonen immer gelöchert und habe gefragt, ob sie mir so Briefe zeigen können. Und ich durfte auch an einer Elternabend dabei sein und habe das erleben im Studium selber, in einem Modul, soweit ich mich erinnern kann, haben wir es jetzt nicht gehabt.
Es ist ein bisschen eine Hohlschuld, dass man wie das selber verantwortlich ist. Mhm. Vielleicht habe ich das einfach zu wenig gemacht. Das kann natürlich auch sein.
Aber für mich jetzt als Außenstehende oder als Nicht-Pädagogin fände ich das nur sehr wichtig, dass man das Tool mitbekommt, wie mache ich einen Jahresplaner, oder? Oder eben die ersten paar Schultage oder Schulwochen, die ich finde, sind extrem wichtig. Was haben die Kinder für einen Eindruck von dir? Was haben die Eltern für einen Eindruck? Ich meine, dort kannst du gewinnen oder verlieren, habe ich so ein Gefühl. Und das dann noch irgendwie wettzumachen, ein Jahr durch, finde ich dann auch schwierig. Ja.
Ja, und so wie ich es mitbekommen habe, unterschiedliche Schulen wird das halt sehr individuell gehandhabt. Also es gibt Schulen, die das sehr ernst nehmen und wo PH-Abgängerinnen oder Abgänger fest unterstützen, wo wie ein Mentorat bekommen, wo unterschiedlich ausgeweitet wird und andere Schulen, wo man dann eher ein bisschen auf sich allein gestellt ist. Also das ist sehr individuell.
ist vielleicht auch im Interesse von der Schule, oder dass sie wie die naiven Lehrer, die frisch ab Studium kommen, da gut können unterstützen und begleiten. Ja.
Das ist wieder eine Haltungsfrage, oder? Wie viel ja. man da will unterstützen will. Ja, oder wie wichtig, dass man das
ja, oder eben wie du, Alina, das gesagt hast, du hast halt einfach dort im Praktikum möglichst viel versucht zu fragen und aufzusuchen. Also es ist doch irgendwo, ja, immer so ein bisschen ein Nehmen und ein Geben. Ja.
Aber wir haben, also jetzt, ich habe jetzt vom Studiengang Kindergarten Unterstufe reden, haben wir einmal in diesen 3 Jahren müssen dürfen einen ersten Schultag besuchen. Und das habe ich mega spannend gefunden und eigentlich sehr wichtig, dass man das einmal miterlebt. Und ich weiss aber, dass Primarstufen, also 1. bis 6. Klasse, dass die das nicht haben müssen machen.
Okay, ja.
Ja, also es war bei uns auch nicht, aber wenn ich jetzt kehre, hat sich auch in diesen 14 Jahren, wir werden alt.
Ja, wir werden
hat sich doch einiges verändert. Und das ist, also ich finde das sehr schön und spannend, jetzt zu kehren, was sich da alles geändert hat.
Was bei mir in der Praxis auch immer so ein bisschen das Thema ist, grundsätzlich die Entwicklung der Kinder, vom Säugling bis nach zum Kind oder zum Jugendlichen und vor allem die frühkindlichen Reflexe, wo wir ja auch schon einen Podcast darüber gemacht haben. Für mich sind das immer so Aha-Erlebnisse, wenn ich das Verhalten der Kinder kann, so ein bisschen auf das zurückführen. Wie fest ist das bei euch ein Thema gewesen, Alina, in der Ausbildung?
Also, wir haben das eine Stufe genommen. Aber ich musste noch einmal nachschauen, wenn das war. Es war im 2. Semester. Dort haben wir ein Modul gehabt, Entwicklung und Lernen von 4- bis 8-jährigen Kindern. Und dort ist das ein bisschen gestreift worden. Also wir haben das durchgenommen, den frühkindlichen Reflex, aber nicht, also mehr im Sinn von der Entwicklung der Kinder und der Babys, aber nicht in Bezug auf das Lehren und auf den Unterricht.
Okay. Weil eben, ich finde, das ist für mich wirklich so viel, gibt mir so viele Antworten. Aber wir haben es ja schon darüber gehabt, Martina, wo du dann gesagt hast, ja, es ist einfach wie nur eins etwas mehr, das ein Verhalten erklärt. Also eben irgendwo, vielleicht ist es dann mehr, dass ich jetzt halt einfach extrem gerne mit diesen frühkindlichen Reflexen arbeite oder mit dieser ganzen Neurophysiologie und andere haben wieder andere Tools, die sie zuziehen. Das ist ja okay, oder?
Völlig. Und wir haben das ja dort auch schon gesagt, wahrscheinlich ist es wirklich mehr ein Thema, das in der Ausbildung oder im Masterstudiengang zur Heilpädagogik ein Plätzchen finden sollte, was jetzt ja in meiner Ausbildung auch nicht gehabt. Aber ja. Ich denke, das ist auch sehr individuell und jede Uni oder Hochschule kann das selber entscheiden, was dort wirklich für Themen reinkommen und was nicht.
Ja, eben, das ist dann wie man kann ja in diesen, was hast du 3 Jahre studiert, kann man ja nicht alles reinbringen, also irgendwo
in uns vollen,
ist es ja sonst schon viel und ja. Dann ist es ja noch vielleicht in deinem eigenen Interesse, dich in das ein oder andere Thema mehr zu vertiefen.
Ja, wir haben auch schon öfters so über das Thema Stress und Belastung geredet, hier im Podcast und einfach gemerkt, dass das länger ein grösseres Thema wird oder dass es einfach viele Leute gibt, die gefordert, vielleicht sogar überfordert sind. Und ich weiss aus eigener Erfahrung, so ein Studium kann euch überfordernd wirken, gerade jetzt noch an einer Hochschule, wo man noch Praktikum macht, wo man dort noch wieder andere Anforderungen hat. Wie hast du das alles managen, Alina?
Also ich würde sagen, ich war eher im Durchschnitt von meinem Studiengang eher jung gewesen. Es hat viele ältere Personen gegeben, die das nach einer Lehre, nach ein paar Arbeitsjahren das Studium noch gemacht haben. Wir hatten auch einige Mamis und Papis schon in unserem Studiengang und das war mega spannend gewesen. Ich bin ja direkt nach der Matura gekommen und habe das eigentlich schon ein bisschen gekannt. Also das Wochenende ist halt ein bisschen voll, auch mit Lehren. Auch wenn ich am Abend heimkomme, muss man es vielleicht noch einmal durchschauen. Und es hat im Studium sicher immer Auf- und Abphasen gegeben von dem Stress. Also gerade in einer Prüfungsphase, da ist es wie eigentlich ein bisschen normal, dass ich am Abend noch einiges muss machen muss und am Wochenende auch vielleicht einmal in die Bibliothek gehen und muss lernen. Aber es hat auch viele Phasen gegeben, wo es nicht so streng war und wo ich durch einen Tag in die Module gegangen bin in der PA und am Abend Freizeit hatte. Und dort konnte ich meine Energien tanken mit Familie, mit Freunden, mit ganz viel Natur, an einem Wochenende für rausgehen. Das tut ja mega gut und dann kann man die Energien wieder, die Energietank wieder voll tanken. Oder auch sicher mit den Hobbys. Also ich bin mega gerne kreativ und ja, so kann man besser mit dem umgehen. Aber im 5. und 6. Semester muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das so streng gefunden. Wir sind wie von einem zum anderen gegangen. Wir haben im 5. Semester schon Abschlussprüfungen gehabt. Nachher ist im Januar das Abschlusspraktikum mit der Diplomlektion dazugekommen. Nachher war die Bachelorarbeit Abgabe und nachher noch andere Arbeiten. Und jetzt am Schluss im Juni noch die Prüfungen. Und es ist wie eine Dauerbelastung gewesen. Und man hat immer nur vom einen zum anderen müssen gehen. Und ich habe in den letzten paar Wochen und Monaten nicht mehr so viel Zeit gehabt für meine Familie oder für die Natur oder für meine Hobbys. Und auf das freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich jetzt wieder ein bisschen Zeit für das habe. Genau. Aber du hast noch gesagt, wegen dem Praktikum, dass das ja noch dazukommt, dass das ja noch mehr Aufwand und Stress vielleicht bedeutet. Und ja, also es ist sicher mega viel Arbeit, wenn wir das Praktikum vorbereiten müssen, gerade wenn wir noch nicht so geübt sind in dem Ganzen. Aber für mich ist es eigentlich alles sogar ein bisschen weniger Stress gewesen als PH, weil ich habe gefunden, die Kinder geben mir so viel zurück und es erfüllt mich eigentlich mega fest. Und durch das konnte ich eigentlich auch im Praktikum ein bisschen Energie tanken, auch wenn es mega streng war.
Hat da eure PH-Unterstützung geboten, wenn man jetzt gemerkt hat, hey, es ist mir irgendwie zu viel oder ich komme mit dem Stress nicht klar, ich weiss nicht, was geht mir vielleicht nicht mehr so gut?
Mhm. Wir haben vom Campus Luzern eine psychologische Beratungsstelle, von der PH kann, also Studierende von der PH, von der HSLU und auch von der Uni Luzern können dort hingehen. Man darf 5 Sitzungen kostenlos beruhigen und dort sind wirklich ausgebildete Psychologinnen und ich persönlich bin sogar auch dort vorbeigegangen und ich kann sagen, also es ist wirklich, es tut mega gut. Es ist wirklich eine super Beratungsstelle.
Ja, toll, dass das gibt und dass man das so anbietet.
Ja, finde ich auch, weil es ist ja ganz wichtig, dass du manchmal wie mit einfachen Sachen gerade kannst Linderung ins System hineinbringen, sag jetzt einmal ins Ganze rein und manchmal steht man sich vielleicht auch selber ein bisschen im Weg. Mhm. Ja, du bist noch sehr jung, da fehlt vielleicht manchmal Erfahrung, obwohl du dich das Lehren noch gewöhnt bist. Jemand, der 40 ist schon im Berufsleben gestanden ist, hat vielleicht schon mehr Erfahrung, wie kann er so Sachen handeln. Der ist aber schon lange vom Lernen weg. Der hat dort wieder die Herausforderung. Also egal, welche Voraussetzung du mitbringst, es ist eine Herausforderung. Und da ist es ja toll, wenn du die Möglichkeit hast, Unterstützung anzunehmen. Und ich glaube, ich würde einfach mal aus Neugier das nutzen. Ja. Das
ist wirklich mega spannend.
Ja, warum nicht? Also, sehr schön, ja. Wir sind schon noch am Ende, gell, Martina? Eine Frage, die mich noch Wunder nimmt, KI, also die künstliche Intelligenz, ist jetzt ein mega Thema bei meinen Studentinnen, die das rege nutzen. Wie sind ihr auf das geschult worden, sage ich jetzt mal? Wie fest habt ihr das selber dürfen nutzen? Und vor allem, wie ist das gelernt worden, wie ihr das noch im Unterricht nutzen?
Also ich kann mich erinnern, im 2. oder 1. Semester in der PH habe ich das erste Mal davon gehört. Und das ist, alle haben darüber geredet und haben das so, boah, das ist ja mega cool und das kann man voll gut brauchen. Aber gleichzeitig war es auch recht unheimlich gewesen. Aber wir haben von der PH selber haben wir ein Merkblatt, wo darauf steht, wie, in welchem Rahmen dass man KI darf nutzen während dem Studium. Vor allem jetzt zum Beispiel für wissenschaftliche Arbeiten, wie zum Beispiel Bachelorarbeit. Da hat es so 3 Stufen, wo man das dann wie kann einordnen kann und es ist sicher mega wichtig, dass man KI-Nutzung deklarieren. Je nachdem, wie viel man es braucht, manchmal muss man den Prompt, also die Frage, die man stellt, muss man auch angeben. Manchmal reicht es, wenn man sagt, ja, ich habe das und das Programm genutzt in diesem Kapitel oder in diesem Rahmen. Aber es ist sicher ein Thema und die Dozierenden haben, also jeder geht natürlich anders damit um, aber ein paar haben auch offen gesagt, für diese PowerPoint-Folie habe ich jetzt KI genutzt und ich finde es jetzt mega spannend, was jetzt bei euch Studierenden da rauskommt.
Ah, super, ja, dass man gerade so ein bisschen wie die Erfahrung mitgeben, oder? Dass man das so kann nutzen kann. Ja.
Ja, und ich glaube, so muss man es ja machen, weil verbieten ist ja wahrscheinlich der falsche Weg, es geht wie gar nicht. Habt ihr euch etwas gelernt im Bereich, ich habe gesehen, dass ihr euch das Fach Medien und Informatik gehabt habt oder habt, und das hat es bei uns auch noch nicht gegeben. Und ich habe mich aber so ein bisschen mit KI und Unterricht auseinandergesetzt. Und es gibt ja also, extrem viele Tools, wo man als Lehrperson kann oder kann nutzen. Und ich finde, ein paar sind brauchbar und ein paar sind gar nicht brauchbar. Und dort geht es vor allem auch darum, dass man kann, Arbeitsblätter erstellen, dass Planungen gemacht werden, dass man kann mit den Kindern auch KI brauchen und so weiter. Habt ihr euch in diesem Bereich schon jetzt in der Ausbildung etwas mitbekommen?
Also so weit, wie ich mich erinnere, eigentlich weniger. Vielleicht ist es 2-3 Mal gesagt worden oder von einer Dozentin oder von einem Dozent, der selber das braucht, hat vielleicht gerade einen Tipp gegeben, aber richtig als Modulinhalt haben wir es jetzt nicht angeschaut. Das Fach Medien und Informatik haben wir vor allem am Anfang, nein, es war eigentlich durch die ganzen 3 Jahre durchgezogen gewesen und wir haben auch viel gehabt, wie kann man jetzt Medien mit Kindern zusammen nutzen oder wie kann man es lernen für sie vereinfachen mit Medien.
Vielleicht bist du jetzt gleich gerade noch ein bisschen, oder ja, vielleicht wird das jetzt wie aufgebaut, weil ich habe gesehen, dass PH Weiterbildungen anbietet, wie man die KI im Unterricht nutzen kann. Ich glaube, es ist ein wichtiger Bereich, weil wenn das jeder individuell selber muss für sich erarbeiten, ein riesen Dschungel von Möglichkeiten.
Ja, vielleicht müssen wir in 5 Jahren noch eins darüber reden.
Ja.
Ja, das ist mehr verankert, überall. Ich meine, aber ich sehe es bei uns an der Schule, wo ich doziere. Das ist ein, habe ich einmal gefragt, hey, wie geht ihr als Schule mit dem um? Was muss ich im Unterricht? Was darf ich? Wie weit soll ich gehen? Und da sind die Schulen auch jetzt extrem sich am Wandeln oder eben am Bestimmungen rausgeben, wie soll ich die Studentinnen und Studenten nutzen oder halt Prüfungen so gestalten, dass man es nicht nutzen kann.
Und an der öffentlichen Primarschule kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ist das noch gar kein Thema. Mhm. Also es gibt einzelne Lehrpersonen, die das nutzen und die dann das vielleicht im Team ein bisschen weitergeben. Aber also, mir kommt da keine Unterstützung über bis jetzt oder Ideen, was für Tools das man kann nutzen oder auch nicht Bestimmungen oder Regeln. Vielleicht ist es in der Oberstufe noch mal anders.
Ja, und eben vielleicht kommt es erst jetzt.
Vielleicht kommt es erst jetzt, ja.
Sehr spannend, ja.
Wir haben das gar nicht besprochen, aber ich tue dich jetzt da, kannst du auch sagen, wenn ich das rauslösche, Alina. Aber ich weiss, dass du als Bachelorarbeit ein Kinderbuch illustriert hast, glaube ich, gell?
Tatsächlich, also ich als Maturaarbeit habe ich ein Bilderbuch gemacht und Geschichten dazu geschrieben und habe auch Bilder dazu gezeichnet. Und zum Studium habe ich jetzt natürlich die Leseentwicklung und den Schriftspracherwerb ein bisschen mitbekommen. Und ich finde das so einen spannenden Prozess. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte doch jetzt aus dem Bilderbuch ein Erstlesebuch schreiben. Bilder habe ich übernommen. Ich habe einfach den Text stark abgeändert, dass das Kind selber lesen
kann. Kann man das irgendwo kaufen oder anschauen?
Leider nein. Also ich habe mein Bilderbuch habe ich über so eine Fotobuchplattform bestellt und es ist recht teuer. Also wenn jemand 50 Franken zahlt für mein Bilderbuch, dann fände ich es natürlich mega, mega schön, aber vielleicht ist das einst ein Projekt für die Zukunft.
Vielleicht finden wir jetzt einen Verlag für die Alina.
Ja, ja genau. Vielleicht. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Hey, ja, wir sind am Ende von dem Interview. Danke vielmals, Alina. Bist du dabei gewesen, hast dir Zeit genommen. Ich habe es extrem spannend gefunden, mich mit dir zu unterhalten und ja, zu hören, wie es heutzutage so ist in der Ausbildung. Und ich glaube, es ist ja wie alles, man lernt das und wenn man nachher dann wirklich startet, ist dann gleich wieder alles ein bisschen anders.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber danke auch ich vielmals. Ich habe es mega spannend gefunden, was ihr so zu meinen Inputs noch so ein bisschen gesagt habt. Sehr, super. Sehr spannend.
Herzlichen Dank auch für mich, dass ich jetzt da als Nicht-Pädagogin Einblick bekommen habe. Ist für mich auch sehr wertvoll in meinem Arbeiten in der Praxis, weil halt die Eltern an mich kommen und ja, die Lehrer und die Lehrer. Da habe ich da jetzt doch auch so ein bisschen eine leichte Streifung in das Studium hineinbekommen. Danke vielmals.
Und alles Gute bei deiner Auszeit, die jetzt das erste Mal ja, geniessen darfst.
Danke
so vielmals. Schön geniessen es.
Ja, danke.
Und danke ich vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf Instagram besucht oder auf unserer Homepage oder wenn ihr das sonst hört, zum Beispiel bei Spotify, wenn ihr das dann markiert. Nur so können wir noch ein bisschen bekannter werden. Danke euch vielmals.
Danke vielmals.